Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Moin und willkommen zurück hier bei uns bei Eine Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich begrüße meinen Podcastpartner im hohen Norden, Ben. Moin, wie geht's dir?
Moin Tim, schön dich zu hören. Mir geht's gut. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Seit gestern Mittag bin ich eigentlich permanent dabei, den Namen Toru Nariga unfallfrei auszusprechen. Ich hoffe, dass mir das in dieser Halbzeit gelingt.
Ja, ich hoffe auch, dass es mir ebenfalls gelingen wird. Das ist ein ganz schöner Zungenbrecher, tatsächlich. Ich habe ja so ein bisschen den Vorteil, dass meine Freundin nigerianische Wurzeln hat und unser neuer Innenverteidiger-Star ja auch. Deswegen müsste ich das jetzt eigentlich unfallfrei über die Bühne bekommen, aber man weiß es ja immer nicht. Du hast damit mehr oder weniger schon eine sehr gute Überleitung geschafft zu unserem ersten Thema, denn wir sprechen natürlich darüber. Jordan Toru Nariga, Innenverteidiger, 27 Jahre alt, zuletzt bei Gent gespielt in Belgien, 3 Jahre, kommt ablösefrei zum Hamburger Sportverein. Und ich würde jetzt erstmal anfangen, kurz bevor wir in die Diskussion starten, für die Leute da draußen diesen Spielertyp mal ein bisschen zu beschreiben, dass sie das so ein bisschen auf die Kette kriegen. Ich habe, um mir so ein bisschen Hintergrund zu schaffen, ich habe bei FBref mir vor allem sein Scouting-Profil angeguckt. FBref, vielleicht für die, die es nicht kennen, vergleicht die Daten des Spielers aus den letzten 365 Tagen mit allen Innenverteidigern aus den besten 14 Ligen im Männersport. Also das ist ein ziemlich guter Indikator eigentlich dafür, ob jemand etwas gut kann oder nicht. Was mir bei Jordan Toru Nariga gefällt, und jetzt muss ich ehrlich auch schon vorne wegnehmen, mir gefällt dieser Spieler unfassbar gut. Also ich bin sehr aus dem Häuschen, dass wir den bekommen haben. Er ist Bundesliga erfahren, er hat 73 Bundesligaspiele für die Hertha gesammelt, schon in jungen Jahren. Er ist verlässlich, er hat in den letzten Jahren 28, 24 und 23 Saisonspiele für Gent gemacht. Das ist keiner, der eine ganze Saison ausfällt. 23 Saisonspiele muss man vielleicht einordnen, das klingt jetzt erstmal wenig, aber in Belgien ist es ja auch so, dass die Saison irgendwann geteilt wird und es eine Meisterrunde gibt. Und da war Gent in den letzten Jahren nicht immer besonders erfolgreich, muss man dazu sagen. Sie hatten erfolgreiche Jahre, sie hatten aber auch sehr unerfolgreiche Jahre. Was gibt es spielerisch über ihn zu sagen? Er ist ein sehr progressiver Verteidiger. Was heißt das, um jetzt mal vielleicht aus dem Fußball nerdisch rauszukommen? Sein Spiel richtet sich sehr nach vorne. Mit Ball. Er erzeugt für einen Innenverteidiger ungewöhnlich viele schusserzeugende Aktionen und er ist im obersten 10%, was nach vorne gerichtete, also sogenannte progressive Pässe angeht. Ich finde, er hat absolute Abwehrchefqualitäten. Er ist im oberen Drittel der verglichenen Innenverteidiger bei abgefangenen Pässen und gewonnenen Zweikämpfen, sowohl am Boden als auch in der Luft und bei klärenden Aktionen, und er ist sogar oberstes Fünftel bei blockierten Schüssen. Und, Ben, jetzt kommt etwas, wo ja schon wir beide privat ganz oft drüber geredet haben, was mir extrem wichtig ist oder was ich extrem toll von ihm finde: 34,06 km/h gestoppter Topspeed. Der Typ hat Tempo, was man von allem, was bei uns seit Mario Vuškovic auf Innenverteidiger rumlief, leider nicht sagen kann. Also auf jeden Fall da endlich mal ein temporeicher Innenverteidiger, ist 1,89 Meter groß. Und ist auch ein Linksfuß, was für einen Innenverteidiger auch nicht so häufig vorkommt. Das heißt, auch im Spielaufbau über die linke Seite wird der uns, denke ich, mal helfen. Man hat es, glaube ich, schon durchgehört. Ich mag Jordan Toru Nariga, jetzt habe ich mich einmal verhaspelt, sehr gerne. Was ist denn mit dir?
Also ich gebe zu, ich hätte schon auch gern Dominik Prippic und natürlich Luka Vuškovic auf der Position gesehen. Aber als ich ihn jetzt bei der Vorstellung gesehen habe, als ich mich auch ein bisschen damit beschäftigt habe, was sind seine Stärken, die du jetzt gerade schon so vorbildlich für uns vorbereitet hast, muss ich auch sagen, ich freue mich, dass er jetzt bei uns ist. Und ich denke, Jordan Toru Nariga wäre sicherlich auch zu einem Zweitliga-HSV nie gewechselt. Also ist ein Spieler, der anzeigt, dass der Verein durch den Aufstieg inzwischen auch wieder Spieler aus einem ganz anderen Segment anspricht. Er hat bei Hertha gespielt, er kennt die deutsche Liga, er ist gebürtiger Chemnitzer und hat Hertha, glaube ich, bevor es da so ein bisschen den Berg hinunterging, auch verlassen, also pünktlich das sinkende Schiff verlassen. Hat mit Hertha sogar noch Europa League gespielt, ja. Und bringt vielleicht deswegen auch diese ganzen Seuchensaisons nicht so mit sich. Er wirkt auf mich einfach wie ein Gewinnertyp, auch wenn man ihn so sprechen hört. Er ist ja auf dem Social-Media-Kanal des HSV auch schon zu sehen gewesen. Und ja, das Tempo hast du angesprochen. Da hatten wir in den letzten Jahren, seit Mario Vuškovic ausgefallen ist, immer Probleme. Und ich bin gespannt, wie er sich in der Innenverteidigung oder ich sage mal gleich in der ganzen Viererkette einfügen wird und ja, mit welchem Spieler er da eventuell auch gut harmonieren könnte.
Das stimmt. Das kann ich alles nur so unterschreiben, was du sagst. Was man natürlich auch sagen muss, er ist ablösefrei. Das ist hier ein Spieler mit fast 5 Millionen Marktwert, einfach ablösefrei bekommen, erfahren. Wenn er ansatzweise das überträgt aus Belgien und aus seiner Zeit bei Hertha BSC, dann haben wir da einen neuen Abwehrchef für Lau bekommen. Lau natürlich nicht, weil sie natürlich auch Bonuszahlungen und alles andere dran, aber gefühlt für Lau. Und ich glaube, so wie er auf mich wirkt, ist das halt auch ein Spieler, der auch Leute neben sich entwickeln kann. Wie vielleicht einen Soumahoro. Vielleicht ist das jemand, der neben ihm sich entwickeln kann, auf lange Sicht gesehen, jetzt nicht direkt zum Saisonstart, aber vielleicht schon während dieser Saison oder dann im Laufe der nächsten Jahre. Weil, das muss man natürlich auch sagen, Vertrag bis 2028, der ist erstmal gekommen, um zu bleiben. Und er kann auch andere Innenverteidiger, die jetzt vielleicht nicht mehr das krasse Entwicklungspotenzial haben, vielleicht auch besser machen, bin ich ehrlich überzeugt. Also falls ein Hadži Kadunić doch bleibt, auch wenn die Zeichen jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, in eine andere Richtung deuten, könnte ich mir vorstellen, falls ein Hadži Kadunić bleiben würde, dass der auch sehr von dem Torunariga an seiner Seite profitieren würde. Also ich glaube, man kann unterm Strich sagen, sehr starker Transfer. Würdest du mir, denke ich mal, zustimmen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht kann man auch nochmal sagen, also mit Blick auf die Innenverteidiger, die wir jetzt schon im Kader haben, für einige wird es jetzt eng. Ne? Also wenn man jetzt an den Sebastian Scholau denkt, wie siehst du das? Also hat der im Bundesliga-Kader eine Zukunft, jetzt auch mit Blick auf den Transfer von Torunariga?
Schwierig. Ich würde sagen, seit gestern Mittag rum wurde ja der Transfer offiziell bekannt gegeben, glaube ich, ne? Oder Nachmittag, seit gestern Nachmittag fürchte ich fast nicht mehr. Weil was für Schonlau jetzt noch für mich gesprochen hätte, wäre seine Leader-Persönlichkeit. Weil spielerisch waren wir uns ja letzte Folge, glaube ich, schon einig und sind sich auch viele ganz da draußen einig, dass das nicht reichen wird, gerade was das Thema Tempo betrifft. Und im Endeffekt hast du ja jetzt den Schonlau-Ersatz mit Bundesliga-Niveau geholt. Diesen Abwehrchef, diese Leader-Persönlichkeit, diesen erfahrenen Profi mit 28 oder 27 Jahren, der Jordan Torunariga ja nun mal auch ist. Das heißt, Schonlau ist im Endeffekt, und ich danke ihm für alles, was er beim HSV gemacht hat. Das möchte ich jetzt nicht so wirken, als ob ich jetzt hier irgendwie ihn vom Hof jagen will. Er ist zu teuer, um ein Bankspieler zu sein, in meinen Augen, was das Gehalt betrifft. Weil der wird als Kapitän im oberen Prozent, 10% der Gehaltsstruktur drin sein. Auch wenn wir das natürlich nicht wissen können, aber ich würde mich stark wundern, wenn es nicht so ist. Und das ist mir zu teuer für. Und es wird immer wieder Diskussionen geben, fürchte ich, wenn er jetzt bleibt und weiter Kapitän bleibt. Entweder machst du dir im Sommer eine richtige Baustelle auf, weil du ihm das Kapitänsamt wegnimmst. Oder du hast die ganze Saison diese Diskussion, weil dein vermeintlicher Kapitän auf der Bank sitzt. So sehe ich das. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ein Schonlau auch selber sich nicht als Reservist sieht, dass er das jetzt mitgemacht hat für den Aufstieg, ehrlicherweise. Und dass Schonlau uns, ich denke mal, wieder Richtung einem Verein im oberen Bereich der zweiten Liga, wenn ich jetzt aus dem Stegreif einen nennen müsste, wäre das Hannover 96, ehrlicherweise, die auch Innenverteidiger brauchen, verlassen wird. Oder wie siehst du das?
Ja, denke ich auch. Also ich glaube auch vor dem Hintergrund, dass wir den möglichen Partner von Torunariga in der Innenverteidigung vielleicht noch gar nicht kennen. Wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, Hadži Kadunić geht vielleicht, Schonlau haben wir jetzt besprochen, sind wir uns einig, geht vielleicht sogar ziemlich sicher. Dann haben wir noch den jungen Aboubakar Soumahoro, der noch nicht eine Minute für den HSV gespielt hat, großes Talent sein soll. Da fehlt auf jeden Fall noch mindestens ein Spieler. Und ich bin gespannt, wer da noch kommt. Vielleicht bleibt Hadži Kadunić ja doch. Den haben wir, glaube ich, später dann am Ende der Halbzeit nochmal im Thema.
Ja, absolut. Ja, vielleicht dazu noch ganz kurz gesagt, wer es nicht gelesen hat, es gibt ja auch, gab ja auch heute die News, ich glaube, das Abendblatt hat darüber berichtet, dass man noch mindestens 2 bis 3 Spieler mit Startelf-Potenzial holen möchte. Es gibt ja auch immer heißer werdende Gerüchte über Rayan Philipp, über den wir ja schon letzte Woche gesprochen haben. Deswegen hört da gerne unbedingt rein in die Folge. Das werden wir heute nicht nochmal tun. Da würden wir erst wieder drüber sprechen, falls es konkret werden würde. Aber Und dass von diesen zwei bis drei, dass man insgesamt aber auch für die Innenverteidigung, nicht für die Startelf, aber insgesamt wohl in der Innenverteidigung mindestens noch zwei Profis holen möchte. Was ja auch für Abgänge von Schonlau und Hatzikadunic irgendwo sprechen würde, wenn man auf die Kaderplätze guckt.
Ja, absolut.
Ja. Gut, würde ich sagen, machen wir mal weiter. Torunariga haken wir ab, haben wir auf dem Papier jetzt sehr Bock drauf. Werden wir sehen, wie es sich auf dem Platz überträgt, aber wir sind beide, kann man, denke ich mal, sagen, sehr gute Dinge. Und was man auch sagen kann, wir haben uns letzte Woche oder vor allem du, Bernd, hast dich ja auch ein bisschen zu Recht auch gesagt, ja, Remberg schön und gut, aber ist nicht unser Top-Need. Das hier ist jetzt ein Transfer, der einen Top-Need von uns auf jeden Fall angegangen ist. Und jetzt bitte noch einen Rechtsverteidiger holen, lieber Klaus Koster, lieber Stefan Kunz. Ich denke mal, so kann man das gut unterschreiben. Da machen wir mal weiter, denn nach der Saison ist ja auch immer vor der Saison. Und es kam unter der Woche, kamen News raus zur Saisonvorbereitung vom HSV. Bent, du hast das näher vorbereitet für uns für den Podcast. Klär gern mich und die Zuhörer da draußen mal auf, was steht denn bis jetzt so fest oder was wird vielleicht auch gemunkelt? Was erwartet uns so in der Saisonvorbereitung?
Ja, genau. Zwei Termine hat das HSV bekannt gegeben, vergangene Woche. Und zwar am 1. Juli-Wochenende, dem 5. und dem 6.7. geht es einmal gegen den TSV Elsdorf und den einigen wahrscheinlich schon eher bekannten VfB Oldenburg. Elsdorf, müsst ihr jetzt nicht googeln, das habe ich für euch gemacht, das ist ein Ortsteil von Neu-Wulmsdorf im Süden von Hamburg. Und der dort beheimatete TSV Elsdorf, der feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag, Gründungsjahr also 1925. Und die erste Herrenmannschaft, die spielt in der 7. Liga, der Bezirksliga Niedersachsen, hat da in der letzten Saison, anders als der HSV, den Aufstieg ganz knapp verpasst. Und jetzt bleibt man in der 7. Liga, aber wird sich, denke ich, immer in die Geschichtsbücher schreiben können, dass man der erste Vorbereitungsgegner des HSV nach dem Wiederaufstieg gewesen ist. Ja, man kann über den sportlichen Wert solcher Spiele immer streiten. Ich denke, für uns kann das eigentlich nur unter dem Motto laufen, warm werden, sich auf dem Platz kennenlernen, reinkommen. Und ja, wir wissen beide, wie Fußball auf dem Dorf funktioniert. Ich glaube, dass das für die Elsdorferinnen und Elsdorfer eine richtig gute Aktion werden wird. Und ich finde es auch gut, wenn sich ja, größere Vereine dann mal auf dem Dorf sehen lassen, bei der Basis ein bisschen anklopfen, ganz unabhängig vom sportlichen Wert eines solchen Spiels. Genau, der VfB Oldenburg, dann am Tag danach, ne, ist ja, glaube ich, in der letzten Saison auch schon so gewesen, zwei Testspiele hintereinander, um ne, die Belastung auch ein bisschen hochzuschrauben. War in der letzten Saison eigentlich die negative Überraschung in der Regionalliga Nord. Ist vor der Saison als einer der Aufstiegsfavoriten gehandelt worden und hat dann eine ganze Zeit lang sogar gegen den Abstieg gespielt. Ist immer so ein Thema, wenn man gerade aus der 3. Liga absteigt, dann ist die Landung in der 4. Liga oft sehr hart und manche Vereine müssen sich da auch erstmal umschauen. Am Ende ist der VfB Oldenburg aber sicher drin geblieben und wird jetzt, denke ich, auch in der nächsten Saison wieder zu den Favoriten auf den Aufstieg in die 3. Liga gehören. Und ist auch ein Verein, der grundsätzlich unter Profibedingungen arbeiten kann. Da, ja, ich glaube, roundabout 10.000 Leute müssten da in die Arena passen, Hensch Arena. Und genau, ist, denke ich, der anspruchsvollere Gradmesser auf jeden Fall und vielleicht so eine erste kleine Standortbestimmung. Und noch nicht offiziell ist dann ein Testspiel, das anstehen soll, nicht in Deutschland, sondern quasi einmal durch mein Heimatland Schleswig-Holstein durch nach Dänemark. Am 12. Juli, ich glaube, es war zuerst bei der Mopo auch zu lesen, soll der HSV beim FC Kopenhagen spielen. Dem dänischen Meister und Pokalsieger, glaube ich, Doublesieger, Tim nickt. Und ja, diejenigen, die hier zuhören und die sich mit dem HSV ein bisschen besser auskennen, wissen, da gibt es eine enge Fanfreundschaft. Vor 2 Jahren war der HSV schon mal bei den Glasgow Rangers zu Gast. Jetzt werden diese Testspiele oder wird wieder ein Testspiel gegen einen befreundeten Verein anvisiert. Bestätigt ist es vom HSV noch nicht. Aber ich denke, das wird bestimmt ein cooles Spiel, auch für die Fans, die da hinreisen werden. Und ja, mal schauen, was da noch kommt. Ist ja auch schon kolportiert worden, dass das Volksparkfest wieder sein Comeback feiern soll. Also wir kriegen in diesem Sommer auch ein Testspiel im Volksparkstadion. Und auch da war schon zu lesen, soll ein europäischer Gegner sein. Vielleicht auch aus dem oberen Segment, jetzt nicht ganz oben. Also wir werden jetzt wahrscheinlich nicht gegen Manchester City spielen, aber schon so im unteren, oberen Bereich. Und wir beide haben mal in die Glaskugel geguckt, wenn da eigentlich in Frage kommen würde. Und ja, ich kann ja mal anfangen, welchen Gegner ich mir gut vorstellen könnte. Also ich würde es cool finden, wenn Juventus Turin kommt. die Geschichte,
gleich
ne?
ins
Mein
ganz hohe Regal hier,
ja,
ey.
doch, doch. So
Krass.
hoch ist es auch nicht mehr, oder?
Okay, ja.
Die, weiß ich nicht, die Geschichte des HSV ist ja eng mit der Geschichte von Juventus Turin auch verbunden. 83 in Athen. Später gab es auch nochmal diese legendäre Champions League-Nacht gegen Juve, dieses 4 zu 4. Und ich glaube, die sind in diesem Sommer sogar in Deutschland. Ich weiß nicht, gegen wen sie spielen, aber häufig verbinden größere Vereine das dann ja auch mit mehreren Testspielen. Und vielleicht machen sie auch mal einen Abstecher dann zum Volkspark. Also mich würde es freuen. Wen hast du
Ja,
vorbereitet?
erstmal muss ich sagen, Juventus spannender Gegner. Da sehe ich mich schon auf der Tribüne im Volksparkstadion an dem Wochenende. Sage ich dir ehrlich, wie es ist. Vielleicht noch ganz kurz: ich will jetzt nichts komplett leaken, weil ich nicht weiß, wie sehr ich das kann. Aber ich kann zumindest andeuten, dass ich ja in meinem Fanclub auch Leute habe, die sehr vernetzt sind beim HSV. Und besagte Leute fangen eventuell, in ganz großen eventuell Anführungszeichen, schon an, Hotelmöglichkeiten in Kopenhagen in unsere Gruppen zu schicken. Also es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis der HSV ehrlicherweise das bestätigen wird mit Kopenhagen. Aber bist du natürlich völlig auf der richtigen Seite, dass es noch nicht passiert ist. Aber das sind natürlich die Spiele, die immer Bock machen, ne? Gegen die Fanfreundschaften. Das wird, glaube ich, auch auf der Tribüne knallen, aber nicht im negativen Sinne, sondern das wird einfach abgefeiert werden. Und ich glaube, das wird auch sportlich ein gutes Spiel. Kopenhagen, echt eine Champions League-Mannschaft, ein guter Gradmesser, ehrlicherweise. Eine gute Standortbestimmung, weil ich glaube, Kopenhagen wäre wahrscheinlich in der Bundesliga irgendwo im Mittelfeld, ehrlicherweise, wenn die mitspielen würden. Vielleicht sogar im oberen Mittelfeld und von daher guter Gradmesser. Genauso wäre Juventus Turin natürlich, aber bei Juventus Turin, ich habe mich bewusst nicht an so eine sportlich große Mannschaft rangetraut, weil ich bei Juventus Turin Schiss hätte, dass die uns aus dem Stadion schießen. Sag ich dir ehrlich, wie es ist. Vom Namen her und von den Fans und allem drumherum, vom Glamour, richtig geil, hätte ich richtig Bock drauf. Aber ich hätte Schiss, dass wir da 4-0 auf den Sack kriegen und die Stimmung direkt vor der Saison so im Keller ist. Ich habe tatsächlich zwei Teams vorbereitet, in der Hoffnung, dass du eins davon nimmst. Hast du jetzt nicht. Wie machen wir das jetzt? Soll ich jetzt mal beide vorstellen?
Ja, hau raus.
Okay, fange ich an. Mein erster Pitch, und das wäre auch der, für den ich mich entschieden hätte, wenn du jetzt gesagt hättest, nee, ist der erste FC Basel aus der Schweiz. Ist ein absoluter Top-Club, ist da wieder Meister geworden, ist regelmäßig im europäischen Top-Fußball vertreten. Spielweise ist ein technisch starkes, europaweit bekanntes Team. Mit einem Xherdan Shaqiri hat man auch einen gewissen Star-Faktor, den die HSV-Fans auch noch in unliebsamer Erinnerung haben. Stichwort 2 zu 9 in München 2013. Und wir haben letztens schon mal gegen die gespielt, nämlich in der Saison 21-22. Damals hat der HSV deutlich gewonnen mit 5 zu 1. Das würde sich, glaube ich, diesmal nicht wiederholen. Aber ich fände den ersten FC Basel spannend. Ist auch eine spannende Fanbase, die dann vielleicht hochkommen würde nach Hamburg für das Spiel. Fände ich einen spannenden Gegner vom Niveau her. Und einer, wo ich sage, das ist vielleicht trotzdem irgendwo auf Augenhöhe. Bisschen vermessen hochgepokert, vielleicht jetzt mit der HSV-Brille. Aber in die Richtung. Und der andere Gegner, da gehe ich auch ein bisschen mehr vielleicht in den Glamour-Faktor, das ist Ajax Amsterdam. Auf die hätte ich auch richtig Bock. Kann man ehrlicherweise als europäischer Absteiger bezeichnen, einfach im Bereich der europäischen Topclubs in den letzten Jahren. Haben ja, glaube ich, letztes Jahr auch nur noch Conference League gespielt, wenn ich mich nicht irre. Sind, glaube ich, dieses Jahr aber wieder zurück in der Champions League, haben aber auf dramatische Weise die Meisterschaft verspielt letztes Jahr, also auch haben direkt zum Saisonstart was wieder gut zu machen bei ihren Fans. Spannende Fanbase, sehr aktive Fanbase. Vom Namen her, genau wie der HSV, ein großer Name von einst, in einer anderen Relation, der aber auch im Vergleich zu seinen Verhältnissen abgestürzt ist, ehrlicherweise. Und spannende Spieler, spannende Jugendspieler. Also ich glaube, Ajax, Basel oder Juventus, das würden wir, glaube ich, alles nehmen. Und ich glaube, das würden auch die Zuhörer da draußen nehmen, ehrlicherweise. Oder was denkst du?
Ja, ich glaube ich auch. Und ich hatte auch überlegt, ob ich einen Gegner aus den Niederlanden nehme, weil wir ja auch so wenn mal Länderspielpause ist oder so, da kommt gerne mal Gegner aus den Niederlanden und da sind sowieso fließende Verbindungen. Aber ja, Ajax auf jeden Fall auch ein großer Name und würde ich mir auch ansehen wollen, wenn es geht, auch live.
Ja, absolut, absolut. Volksparkfest, echt eine schöne Sache, finde ich auch schön. Kann man vielleicht auch mal an der Stelle sagen, dass sie es wieder zurückbringen wollen, nach allem, was man hört. Hat schon gefehlt, die letzten Jahre, ehrlicherweise. Und bin auch gespannt, welche neuen Spieler wir bis dahin begrüßen werden. Was ja gerade auch ist, sind Länderspiele. Wir hatten das unrühmsame Nations League Final Four der deutschen Nationalmannschaft, wo wir beide hier Gott sei Dank nicht das durchkauen müssen, weil das ist hier ein HSV-Podcast und kein DFB-Podcast. Und solange wir keinen Nationalspieler für den DFB stellen, ist es halt so, dass wir, glaube ich, da auch nicht drüber reden müssen. Eventuell fiel in der Familiengruppe mit meinem Vater der Satz, ein Davy Selke oder ein Robert Glatzel als Stoßstürmer hätte uns gegen die Franzosen ganz gut getan.
Guter Mann.
Aber da möchte ich jetzt nicht so viel reininterpretieren. Aber wir haben ja einige Spielerband, ne, die auf Länderspielreise sind. Magst du uns da mal auf den Stand bringen? Wer ist wo? Vielleicht auch, wenn du das hast, wie läuft's? Was steht vielleicht auch noch an? Erhelle uns mal.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt nochmal vier rausgepickt. Ich glaube, es sind auch vier. Emanuel Ferreis, Nationalspieler Surinams, ist ein Staat im Nordosten Südamerikas. Und Ferreis ist in Amsterdam geboren, hat auch bis zu 19 für die Jugendnationalmannschaft der Niederlande gespielt. Dort den Sprung in die vermutlich schon recht ambitionierte U21 aber nicht mehr geschafft und dementsprechend auch kein A-Länderspiel für die Niederlande bestritten. Im vergangenen Juni, also es ist fast ein Jahr her, hat er dann einen Verbandswechsel vorgenommen. Das kann er machen, weil sein Vater aus Suriname stammt und er deswegen auch für das Land spielberechtigt ist. Seine Mutter kommt übrigens aus Brasilien, aber da hat das nicht versucht. Ja, 9 Einsätze, ein Treffer hat er seitdem im surinamischen Trikot gesammelt und aktuell spielt er mit Suriname um die Qualifikation für die WM 2026. Allerdings spielt Suriname da gerade so ein bisschen ohne Ferreira. Er ist jetzt bei den letzten beiden Spielen im 1:0 gegen Puerto Rico und im 1:1 gegen El Salvador ist er gar nicht zum Einsatz gekommen. Die Mopo hat berichtet, dass zumindest beim letzten Spiel da Probleme im Sprunggelenk der Grund gewesen sein sollen, also keine leistungsbezogenen Gründe. Er war einfach nicht fit genug. Ja, warten wir mal ab. Die nächste Chance warten nämlich schon in 4 Tagen. Also wenn ihr das hört, am Montag, den 16.06. mitteleuropäischer Zeit. Da beginnt nämlich auch für Suriname die Gruppenphase des Gold Cups, also dem kontinentalen Wettbewerb für die Fußballnationen aus Nord-, Zentralamerika und der Karibik. Und ja, ich sag mal, wie weit der kleine Staat und Ferreira da kommen, das darf man zumindest in Frage stellen. Gegner in der Gruppenphase sind die Dominikanische Republik, Costa Rica und Mexiko. Also ich würde sagen, Suriname ist da der krasse Außenseiter. Bei der WM-Quali sieht es eigentlich momentan gut aus. Also ich will jetzt die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht mit dem Modus quälen. Das ist da irgendwie noch mal so ein bisschen anstrengender. Aber die spielen gerade irgendwie die zweite Runde, in der es auch Gruppen gibt. Und Suriname ist ganz oben. Also die haben die nächste Runde auch schon erreicht. Beim 1:1 gegen El Salvador, da ging es sportlich um gar nichts mehr. Und wer weiß. Also theoretisch hat Emanuel Ferrei aktuell tatsächlich die Chance, bei der WM 2026 dabei zu sein. Vielleicht es gilt auch für Miro Muheim oder wie Timmy noch gerne nennt, Miro Max Maria Muheim. Der hat nämlich beim HSV durch seine wirklich starken Leistungen in der vergangenen Saison in den Nationalkader der Schweiz gespielt und darf da wie beim HSV als Linksverteidiger ran. Und unter der Woche war Muheim mit der Nati, wie sie da ja wirklich heißt, auf Freundschaftsspielreise beim kommenden WM-Gastgeber in den USA. Und hat gegen Mexiko, allerdings auch in den USA, nicht in Mexiko, und gegen die US-Boys Testspiele absolviert. Gegen Mexiko saß er 90 Minuten auf der Bank, aber dann gegen die USA, da durfte Miro ran, hat die ganze zweite Halbzeit gespielt. Da stand zwar schon 4:0 und so ist es auch geblieben, aber das muss ja niemand wissen. Und ja, Miro Muheim mit der Schweizer WM, das würden wir nehmen, oder?
Musste mich gerade erstmal muten. Also ja, auf jeden Fall. Vielleicht können wir das auch nutzen, den Einschub, um jetzt mal das Thema nochmal ein bisschen auszuweiten, was wir ja tun wollten. Und danach berichtest du noch über die anderen beiden Fahrer auf Länderspielreise. Miros WM-Chancen. Wir würden es nehmen. Sind wir uns beide, glaube ich, einig. Ich glaube, es steht jedem Verein gut, wenn er Nationalspieler hat und wenn er auch noch Nationalspieler hat, die bei den größten Turnieren dabei sind. Birgt natürlich irgendwo die Gefahr, im Sommer 26, wenn Miro da mitspielt und gut spielt, dass er uns weggekauft wird. Ehrlicherweise, aber da würden wir auch finanziell was für kriegen als Gegenwert. Vielleicht, wenn es für dich okay ist, würde ich erstmal anfangen, was ich finde, was für und was gegen ihn spricht. Bei der WM, also ich finde, was für ihn spricht, ist seine Spielweise. Er ist ähnlich wie Torunariga als Innenverteidiger, ist Miro auch für einen Linksverteidiger extrem progressiv nach vorne. Hat seine Stärken auch vor allem nicht nur in der Offensive, aber sehr doll in der Offensive. Ist abschlussstark. Ich meine, wir viele erinnern sich, oder wir beide auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es alle Zuhörer tun, aber dieses Tor zum Beispiel gegen Fortuna Düsseldorf dieses Jahr oder letztes Jahr das Ding gegen Greuther Fürth. Also Muheim hat was im Fuß. Er ist ein absoluter Leader beim HSV. Er spielt jetzt in der Top-Liga, Top-5-Liga weltweit mit der Bundesliga. Ist 27, das ist auch, finde ich, ein Punkt, weil der Mann, der gerade noch vor ihm ist, der ewige Rodriguez, wie ich ihn so schön nenne, 32 Jahre alt, kennt man noch aus seiner Zeit beim VfL Wolfsburg, spielt immer noch tatsächlich und ist immer noch der Stammlinksverteidiger der Schweizer Nati. Deswegen, vielleicht kommt Murat Yakin ja auf die Idee, da ein bisschen jüngeres Blut reinbringen zu wollen. Was gegen ihn spricht, muss man trotzdem aber auch benennen, finde ich. Ich finde, man muss sagen, er hat noch, ein großes Noch, keine Erfahrung auf Top-5-Ligen-Level, wird er bis zur WM haben. Und er hat eine starke Konkurrenz. Ich nenne mal drei Namen: Dominik Schmidt von Zürich, Ulises Garcia von den Young Boys Bern und Isaac Schmidt von St. Gallen sind da so drei Namen, die gehandelt werden, die auf Abruf stehen, falls Muheim mal schwächeln sollte. Also er kann sich auch keine Schwächephasen in der Bundesliga erlauben, ehrlicherweise, oder keine großen Verletzungsphasen. Wie siehst du das, nach allem, was wir jetzt gehört haben? Fährt ja, Muheim zur WM?
Ich habe dem nicht mehr so viel hinzuzufügen. Also ich würde es ihm jetzt auch unabhängig davon, dass ich dem HSV die Daumen drücke, würde ich es ihm gönnen. Mhm. Ich finde, dass er eine Entwicklung gemacht hat, die also kaum anderer Spieler im Kader in der vergangenen Saison gemacht hat. Er ist ja bei uns ab und an auch mal so ein bisschen belächelt worden. Und ich finde, inzwischen ist er wirklich ein Spieler mit einem richtigen Standing. Man hat das gesehen, als er nicht da war. Da hat wirklich was gefehlt, da hat der HSV auch verloren. Und er kommt zurück und schlägt diese Ecke damals ja in Darmstadt, die Ludo Reis reingemacht hat. Und ist, glaube ich, von den Fans dann auch zum Spieler des Spiels gewählt worden. Also da haben schon viele gesehen, wer da wieder auf dem Platz stand. Und ich weiß gar nicht mal, ob ich die Konkurrenz in der Nati so stark sehen würde wie du. Klar sind das alle Spieler, die sich auf europäischem Top-Niveau da in europäischen Top-Ligen schon bewährt haben. Auf der anderen Seite würde ich jetzt nicht sagen, dass das, dass der Spieler sind, denen er nicht vorbei könnte. Und ich glaube, er hat eine realistische Chance. Vielleicht jetzt keine 50-50-Chance, vielleicht sind es eher so 25-30%. Aber mich würde es nicht wundern, wenn wir ihn 2026 bei der WM sehen. Mhm. Und dass ihn das dann auch ins Blickfeld von anderen Vereinen spielt, das ist klar. Aber damit muss man als Verein umgehen können. Das haben andere auch. Und sollte, denke ich, erstmal eher stolz sein, wenn es soweit wäre und keine Angst haben, dessen jetzt einer wegkauft.
Ja, das stimmt. Vielleicht auch eher diese Konkurrenz, um das nochmal glatt zu ziehen. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt gerade Konkurrenz ist, die ihm wirklich seinen Kaderplatz komplett streitig macht. Weil er ist ja nun mal der Backup aktuell, war ja bei den letzten Länderspielreisen immer als Backup dabei. Ich meine vielmehr damit, es gibt Leute, die auch Backup für Rodriguez sein könnten, von der Qualität her, wenn Muheim schwächelt. Also Muheim darf sich keine schwache Bundesliga-Saison erlauben. Also falls wir jetzt eine Horrorsaison spielen für uns und für die Zuhörer da draußen und irgendwie sang- und klanglos wieder absteigen, könnte es vielleicht schwierig werden, ehrlicherweise, vom Leistungsniveau her dann. Weil er wird nicht der Einzige, er alleine kann diesen Verein nicht retten, er wird aber auch dann nicht das Niveau leistungstechnisch halten, wenn wir sagen und klanglos absteigen sollten, was wir natürlich alle nicht hoffen, was er jetzt hat. Ich denke, wenn er seine Leistung so fortsetzt wie in der Bundesliga, was wir beide, denke ich mal, erwarten, dass er vielleicht nicht 100% das wiedergibt, das wäre auch vermessen, das von ihm zu erwarten, aber dass er da ganz nah dran kommen wird, wieder von seinem Leistungsniveau und dass er einer unserer besten Spieler werden wird. Ich denke mal, da sind wir uns beide einig, du nix, genau. Und ich glaube, dass er deswegen als Backup von Rodriguez auf jeden Fall die Nase vorn hat. Ob er dann viel spielt, ehrlicherweise, weiß ich nicht. Ob er viele Minuten sehen wird bei so einer Weltmeisterschaft. Muss man sehen. Vielleicht kommt ihm der Modus dann zugute, ehrlicherweise, mit den 48 Mannschaften in der weiteren K.O.-Runde. Also diese WM besteht ja aus drei Gruppenspielen und danach eigentlich aus mindestens, glaube ich, 5 K.O.-Spielen, die du spielen musst bis zum Finale?
Ja, ich glaube. Irgendwie sowas.
So, und die Schweiz ist ja durchaus ein Team, was in der Lage ist, zu überraschen und weit zu kommen bei solchen Turnieren. Aber auch dafür bekannt ist, auch mal gnadenlos in einem Achtelfinale von Portugal geklatscht zu werden. Wie bei der letzten Weltmeisterschaft. Das ist so die klassische Wundertüte, würde ich sagen. Und genauso würde ich Muheims Möglichkeiten bei einer WM bezeichnen. Es ist eine Wundertüte. Es hängt noch viel von ab. Aber ich glaube, er hat gute Chancen, das wäre cool für den Verein. glaube ich, wenn wir wieder einen WM-Fahrer hätten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es ist auch die Frage, selbst wenn man da jetzt als Kaderleiche mitfährt, ist so ein bisschen die Frage, pusht einen das vielleicht trotzdem, wenn man das alles miterlebt? Oder ist es dann vielleicht auch bitter, wenn man immer wieder sieht, okay, es reicht dann vielleicht doch nicht, ich bin hier nur zum Auffüllen mitgefahren. Das ist sicherlich auch vom Spieler zu Spieler unterschiedlich.
Gut, dann haben wir noch zwei Junioren-Nationalspieler wahrscheinlich,
Genau.
über die du jetzt reden möchtest, oder?
Ja, blicken wir noch auf die beiden Youngster, die aktuell das HSV-Trikot gegen das ihrer Heimatländer tauschen. Also Adam Karabetz ist ja auch so ein Fragezeichen, wie lange der noch HSV-Spieler ist. Jetzt spielt er gerade auf jeden Fall mit der U21 Tschechiens bei der Europameisterschaft in der Slowakei und wird dabei in Gruppe B auch auf Deutschland treffen. Das erste Gruppenspiel absolvieren die Tschechen wie Deutschland heute Abend gegen England. Und auch Alexander Rössing-Lehlesieth spielt mit der U19 Norwegens bei der EM in Rumänien in der Gruppenphase erst gegen England und später noch gegen Deutschland. Ja, Rössing-Lehlesieth, 18-jähriger Flügelspieler, den HSV im Winter für fast 3 Millionen aus Lillestrøm geholt hat. Also er war teurer als Remberg. Und der von 95% der HSV-Fans, glaube ich, seitdem so ein bisschen vergessen worden ist. Doch, den haben wir noch. Und ich würde mir auch sehr wünschen, dass wir von dem Jungen nächste Saison mehr sehen. Jetzt kann man ihn schon bei der U19 Europameisterschaft sehen. Wer weiß, vielleicht überrascht er uns da auch.
Ja, spannend auf jeden Fall. Wenn man die Möglichkeit hat, da vielleicht was zu schauen, vielleicht mal reinschauen. Werd Karabetz werde ich natürlich mitbekommen, wenn ich das Spiel der Deutschen gucke gegen ihn. Aber bei beiden, glaube ich, eine interessante Chance, sich zu beweisen. Und gerade bei Rössing vielleicht auch für viele HSV-Fans die Möglichkeit, ihn mal spielen zu sehen, ehrlicherweise. Das muss man ja auch sagen. Weil wirklich viel spielen gesehen haben wir ihn nicht, außer die paar Minuten, die er, glaube ich, gegen Lautern und Darmstadt hat er, glaube ich, gespielt, ne?
Ja, gegen Fürth durfte er mir auch noch rein.
Ja, ich glaube
Wieder
die
hat er
drei,
8 Minuten
aber
gespielt, aber.
ja, was soll er in 8 Minuten, der Junge, ne? Was soll er in 8 Minuten schaffen? Nee, aber es ist schon irgendwie lustig. Ich weiß nicht, ist das eine Kunz und Costa Masterclass oder ist es irgendwo peinlich, dass wir für Sumahoro und Rössing-Lehlesieth mehr bezahlt haben als für Remberg und Torunariga zusammen? Ist
Der
das
ist
jetzt
immer noch.
Master?
Es ist immer
Hä?
noch ein großes Fragezeichen für mich. Ich glaube, dass das beides gute Spieler sein können. Also gerade
Ja.
bei Rössing, ich bin davon überzeugt, dass das mal ein richtig guter ein Flügelstürmer wird. So bei Sumoro weiß ich es nicht. Zweite Liga Frankreichs, keine Ahnung, wie die auf den gekommen sind. Aber gerade bei Rössing-Lehlesieth soll ja auch AC Mailand dran gewesen sein. Das ist immer schon so ein Indikator, okay, so schlecht kann er nicht sein. Und sein Berater ist so ein Ex-Bundesligaspieler. Ich glaube, dass der bei uns in der nächsten Saison eine Rolle spielen wird.
Ja, ich bin gespannt. Entweder bei uns oder was ich mir sonst auch vorstellen kann, wenn wir, ich weiß ja nicht, was wir jetzt noch auf dem Transfermarkt machen, gerade auf den Flügeln. Vielleicht auch als Laie in die zweite Liga oder so. Das könnte ich mir sonst auch vorstellen, dass man ihn verleiht und ihm da einfach Spielpraxis gibt.
Ja, apropos Transfermarkt.
Richtig, sehr gut. Wir schaffen uns heute überall. Wir spielen uns heute die Bälle zu. Das ist unglaublich. Wie Dompe auf Selke ist das hier in der letzten Saison. Ja, kommen wir zu unserem neu eingeführten, ich wollte gerade sagen allseits beliebt, aber allseits beliebt kann es noch gar nicht sein in der zweiten Ausgabe, unserem neu eingeführten Minigame. Ich stelle mögliche Abgänge vor und mögliche Zugänge und wir sagen beide, für wie wahrscheinlich halten wir das von 0 bis 100%, wie traurig wären wir bei Abgängen von 0 bis 100%, danach reden wir auch noch kurz darüber und bei den Zugängen oder den möglichen Zugängen, wie viel Bock hätten wir von 0 bis 100%? Fangen wir mal an mit wahrscheinlich dem Transfer auf dem oder den Abgang, auf den wir beide keinen Bock haben und auch viele Zuhörer da draußen keinen Bock haben, der aber sehr wahrscheinlich geworden ist in den letzten Tagen. Und das ist der Abgang von Ludovit Reis zu Brügge. Mittlerweile steht eine Ablöse von 6 bis 7 Millionen im Raum. Reis soll wohl ziemlich sicher dahin wollen. Und soll auch schon den Vertrag ausgehandelt haben, logischerweise dann mit Brügge. Und es ist ja jetzt einfach nur die Frage, wie viel kriegen wir als Basisablöse, wie viel gibt es vielleicht als Boni obendrauf. Der HSV soll hart verhandeln, was wir, glaube ich, auch beide so unterschreiben, dass man, wenn Reis auch noch so ein Spieler ist, so ein unterschiedlicher Spieler und auch die in Vertragslänge noch hat, dass man da auch hart verhandeln muss, irgendwo. Und Brügge hat ja gezeigt mit den 10 Millionen für Nicolo Tresoldi, dass sie bereit sind für zum Beispiel 7 Tore, zweite Liga, verhältnismäßige Unsummen zu bezahlen. Liebe Grüße an alle meine Hannoveraner Freunde, die diesen Podcast hier hören. außer Arbeit. Das ist wirklich frech, was die da bezahlt haben, aber das ist ein anderes Thema. Ludovit Reis, gibt es eine andere prozentige Wahrscheinlichkeit als 100% in dem Fall, dass er gehen wird? Ich glaube nicht,
Nee.
oder?
Ich glaube,
Nee,
ich habe
haben wir.
letztes Mal auch schon 100 gesagt, also.
Genau. Genau, hast du? Da war ich noch ein bisschen optimistischer. Bei mir steht jetzt auch die 100. Der wird gehen. Wie traurig bist denn du, Bent, jetzt, wo es wahrscheinlich feststeht? Könnte sein, wenn ihr diesen Podcast hört, wir nehmen den jetzt auf am Donnerstagabend. Erscheinen wird aber wahrscheinlich erst am Freitagabend oder Samstagmorgen, je nachdem, wie wir es hinkriegen. Kann es halt sein, dass der Transfer sogar schon durch ist. Wie traurig bist du denn über den möglichen oder jetzt vielleicht schon dann feststehenden Abgang von Ludovit Reis?
Ja, ich würde sagen, dass sie jetzt nicht, also für mich ist es kein absolut großes Drama. Habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt. Ich finde, dass er gerade in den Endwochen der letzten Saison, da war wirklich ein Faktor. Da ist er auch als Leader vorangegangen. Aber ich finde, dass er insgesamt aus seinen 3 Jahren waren es jetzt, glaube ich, beim HSV gerechnet, nicht immer so ganz das gebracht hat, was man sich von ihm vielleicht erhofft hat und vielleicht gemessen an seiner Vita auch hätte erhoffen können. Ich meine, er war in der Akademie des FC Barcelona. Ich denke, dass es ein Spieler ist, den man ersetzen kann. Und klar, trotzdem finde ich schon irgendwo schade, dass er sich dafür entscheidet. Ich meine, die belgische Liga, habe ich dir auch schon mal gesagt, wie kommt man darauf, die deutsche Bundesliga gegen die belgische Liga zu tauschen? Das Stadion von Brügge ist deutlich kleiner als der Volkspark. Müssen wir nicht drüber reden. Das Fass müssen wir nicht aufmachen. Da, ja, ist dann vielleicht die Champions League für ihn doch ein so großer Anreiz, ein paar Spiele Europa, wenn es ihm das wert ist. Bitte.
Ja, vor allem, er spielt ja nicht mal garantiert Champions League, er spielt jetzt erstmal nur Champions League Quali, ne? Das muss man auch dazu sagen.
Oh.
Aber du hast, glaube ich, noch keine Prozentzahl gesagt, wie traurig du wärst.
Ja, 75% oder ich sag mal 65.
Sticht, ich habe auch 65 hier stehen. Sportlich stimme ich allem zu, was du gesagt hast. Das brauche ich jetzt nicht wie so ein Papagei wiederholen. Und was man noch obendrauf sagen kann, wir kriegen eine extrem hohe Ablöse. Selbst wenn Barcelona 25% kriegen, haben wir immer noch so um die 4 Millionen damit jetzt bekommen. Wenn es bei 6 bis 7 Millionen landet. Und wir haben noch extrem viel Zeit, um jetzt einen vernünftigen Ersatzspieler ranzuholen für Ludovit Reis. Also es ist jetzt nicht Deadline-Day-Transfer und Kacke und wir haben da niemanden und müssen uns jetzt irgendwie aus dem Kader raus improvisieren. Wir haben über 2 Monate Zeit, bis oder knapp 2 Monate, bis die Saison losgeht, 1,5 bis 2 Monate, um jemand Neues zu finden, der das ersetzen kann. Also, do your job Richtung Kunz und Costa und seht zu, dass ihr einen Ersatzmann ranholt. Und schade für Ludo, danke für alles, aber wenn du gehen willst, Reisende soll man nicht aufhalten, heißt es doch immer so schön. Dann soll er gehen, oder?
Ja, absolut.
Machen wir mal weiter. Du hast ihn schon angedeutet, oder hast es schon angedeutet, Adam Karabec war ausgeliehen von Sparta Prag an den HSV. Es gab eine Dings. Es gab eine Kaufoption, so heißt es richtig. Jetzt bei einer Ausstiegsklausel gesagt, aber das ist es ja nicht. Es ist eine Kaufoption. Die lag bei 4,5 Millionen. Waren wir uns einig, schon in vielen Gesprächen vor diesem Podcast, das ist zu hoch. Der HSV hat die jetzt verstreichen lassen oder lässt die jetzt verstreichen. Hofft, dass man ihn günstiger kriegt. Währenddessen pokert Sparta Prag darauf, dass Karabec eine gute U21-EM spielt und deswegen vielleicht von finanziell potenteren Vereinen die Aufmerksamkeit bekommt. Für wie wahrscheinlich hältst du denn, dass Karabec nicht nochmal das HSV-Trikot anzieht?
Ja, ich würde sagen 70%.
Gehe ich ähnlich mit? Ich bin bei 60. Weil ich nicht glaube, dass die tschechische Nationalmannschaft weit kommen wird in diesem Turnier. Weil ich ja davon ausgehe als Deutscher, dass wir und England ins Achtelfinale kommen werden, Viertelfinale, und dass deswegen schon nach 3 Gruppenspielen Schluss ist und wie viel man jetzt in 3 Gruppenspielen zeigen kann, weiß ich nicht.
Ja, glaube ich auch. Also finde ich schon auch eine sehr steile Hoffnung von Sparta. Da jetzt auf möglicherweise 3 Spiele bei einer Europameisterschaft zu setzen, in der Mannschaft, die ja gerade im Juniorenbereich auch häufig nochmal durchgetauscht wird. Ja, du wirst mich auch gleich fragen, wie traurig ich das finde. Ich nehme das jetzt schon mal vorweg. Also ich
Mach mal.
wäre jetzt nicht besonders traurig, ich würde sagen 15%. Mich hat der Spieler beim HSV nicht überzeugt.
Ich bin bei 30%. Also ich fände es irgendwie schon schade um das Talent, was er noch irgendwo hat. Aber ich gebe dir recht, gute Anlagen, aber viel zu wenig performt. Und es gab Phasen, da wirkte er mir zu verspielt. Ich denke da zum Beispiel an das Hannover-Spiel und diesen völlig unnötigen Hackentrick. Den einen, ich glaube, den haben viele noch im Hinterkopf. Oder manchmal wirkt er mir auch zu lustlos,
Ja,
wie er mir
absolut.
über den Platz getrabt ist. Und da das Traumtor gegen Darmstadt hin oder her, das war mir zu wenig für 4,5 Millionen. Wenn man es am Ende so sein sollte, dass Prag sagt, komm, für 2 Millionen kriegt er ihn, würde ich es nicht komplett kacke finden, sage ich dir ehrlich, wie es ist. Aber ich würde nicht mehr als 2 Millionen bezahlen wollen, ehrlicherweise. Weil dann findest du auch Spieler für ähnliches Geld in deutlich spielstärkeren Kategorien. Dritter Spieler auf der Abgangsseite, auch über den haben wir heute schon gesprochen, das ist Dennis Hatzikadunic. Hat sich heute nochmal was getan. Also die Umstände sind natürlich diese. Er gehört eigentlich Rostov in Russland. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine durfte er kostenlos auf Leihbasis bei Vereinen spielen. Hat das getan, erst bei Mallorca, dann bei uns. Für 2 Jahre jetzt bei uns. Die Regel ist bisher noch nicht verlängert worden von der FIFA. Der HSV hofft irgendwo, dass die Regel verlängert wird und dass man ihn noch ein Jahr sozusagen für lau haben kann. Aber man weiß es gerade einfach nicht, ob die verlängert werden muss. Es sind auch andere Vereine dran. Deswegen ist es unklar. Was sagst du, wie wahrscheinlich ist es, dass Hatzikadunic nicht zurückkommt zum
Ich
HSV?
sag mal 50%. Also ich finde diese Vertragssituation ist so ein bisschen undurchsichtig. Du hast es jetzt gerade eigentlich schon gut beleuchtet. Aber also ich hatte zumindest bei ihm den Eindruck, dass er grundsätzlich auch Interesse haben würde, beim HSV zu bleiben. Aber vor ein paar Wochen hat man mal gehört, dass sich wohl auch Juve nach ihm erkundigt haben sollte. Das kann ich schon verstehen, wenn ein Spieler da schwach wird.
Ja, voll, absolut. Und was man ja auch sagen muss, es hat sich ja heute noch mal was getan im Vorfeld dieser Folge, ne? Dass zum Beispiel die Mopo was, glaube ich, und das Abendblatt beide berichten oder einer von beiden auf jeden Fall, dass er nicht zurückkommen wird, ehrlicherweise. Und das hat meine Zahl auch noch mal voll, war ich genau wie du bei 50, jetzt bin ich bei 65%. Zwei Drittel oder knapp zwei Drittel ist, denke ich mal, die Wahrscheinlichkeit eher, dass er nicht wiederkommt. Macht es dich traurig, wenn er nicht wiederkommen würde?
Ja, ich würde sagen 70%. Also er hat eine tolle Dominanz in der Luft. Er ist eigentlich auch ein resoluter Zweikämpfer. Klar hat er immer wieder Klinken drin gehabt, aber man muss auch bei der Position ein bisschen Abstriche machen. Wenn ein Innenverteidiger mal daneben haut, dann ist es einfach was anderes, als wenn ein Stürmer mal Zweikampf verliert. Da klingelt es dann fast, also dann brennt es halt immer gleich. Und ja, ob er jetzt das Erstliganiveau gehabt hätte, das werden wir dann vielleicht nie herausfinden. Letztendlich wäre das ein Spieler gewesen, den ich, wenn ich die Entscheidung gehabt hätte, aber mitgenommen hätte in die Bundesliga.
Ja, hätte ich auch mitgenommen gerne, weil ich bin ähnlich wie du, ich bin bei 75% sogar. Ich fände es wirklich schade. Hat zuletzt gut gespielt. Alles Sportliche hast du über ihn gesagt und ich glaube, gerade wegen der Spielweise, die du schon sehr gut gerade beschrieben hast, wäre er, man hört ja auch viel gerade Flurfunk, dass der HSV defensiver spielen möchte, vielleicht auch mal Spiele mit Dreierkette angehen möchte in der ersten Liga gegen wahrscheinlich dann Vereine wie Dortmund, Bayern, Leverkusen und wie sie nicht heißen. Ich glaube, mit einem tiefer stehenden HSV hätte Hatzikadunic noch viel stärker sein können und gerade mit jetzt vielleicht dann einem Jordan Torunariga hin neben sich. Das hätte ich gerne gesehen. Jetzt müssen wir uns nach einem anderen Innenverteidiger wahrscheinlich umschauen. Da warten wir mal ab. Einen Innenverteidiger haben wir bei Zugängen nicht. Wir haben zwei Spieler und dann habe ich noch eine spontane Frage für dich, Bent, die jetzt nicht vorbereitet ist. Aber die heute aufkam, über die wir definitiv wenigstens kurz sprechen müssen. Erstmal fangen wir an. Ein Gerücht, wo du auch, glaube ich, sehr Bock drauf hättest, ne? Savinho, rechter Flügel 24 von Viborg FF. Würde der gute Mann kommen? Hat einen Marktwert von 1,7 Millionen. Glaubst du, dass er zum HSV kommen könnte? Und kannst gerne auch im selben Zug sagen, wie viel Bock hättest du auf ihn?
Also wie viel Bock? Ich sag mal 90%. Das ist ja von einem dänischen Fachmagazin berichtet worden, Tipsbladet, die da den HSV auch ins Spiel gebracht haben. Ja, ich habe mir seine Stats mal angeguckt. Er hat mit Abstand die meisten Vorlagen in der letzten Saison in der dänischen Superliga
Oh
gegeben.
ja.
13 Vorlagen, 16 in Einsätzen, das ist schon ein Brett. Ich glaube, der nächste hatte irgendwie 6 oder 7, also da kam keiner ran. Und 3 Tore hat er auch noch selbst gemacht. Wäre da vielleicht so ein bisschen das Pendant zu Jean-Luc Dompé auf der linken Seite, der ja auch wirklich sehr viele Assists gesammelt hat in der letzten Saison. Ja, wie das immer so ist, wenn man so gut spielt, dann Ruft das nicht nur den HSV auf den Plan, Olympique Marseille soll an ihm dran sein, Lille, Trabzonspor. Im letzten Jahr hat wohl Maccabi Tel Aviv mal 3 Millionen für ihn geboten, da wollte er aber nicht hin oder er ist zumindest nicht hingegangen. Und ja, für wie wahrscheinlich halte ich das? Ich sage jetzt erstmal 40%, weil es eben nur diese eine Quelle gibt, die jetzt auch von anderen Medien aufgegriffen wurden, aber da stand auch offensiv drin, dass es kein konkretes Angebot gibt oder dass zumindest dem, der das geschrieben hat, keine Infos über ein konkretes Angebot vorliegen. Und ansonsten, ich glaube, es ist eine Position, auf der wir noch einen Spieler vertragen können. Ne? Wenn man sich so anguckt, wen haben wir auf Rechtsaußen, Sahiti, der zwar wirbelt, der aber der keine guten Flanken schlägt, der auch nicht gut im Abschluss ist. Dann haben wir Bakka, der eventuell irgendwann mal zurückkommt, aber den man eh nicht so ganz weiß, wie er spielt. Fabio Baldé, sicherlich auch jemand, dem man in der Bundesliga Einsatzzeiten geben muss, damit er weiter wächst. Und da vielleicht einen Spieler zu haben, der in der ersten Liga schon mal gespielt hat, auch wenn die dänische Liga natürlich mit der deutschen nur so bedingt vergleichbar ist, das wäre auf jeden Fall sinnvoll. 1,7 Millionen wird er dann nicht kosten. Also stand in dem Beitrag auch drin, irgendwie 30 Millionen Kronen sind so umgerechnet 4 Millionen Euro. Mindestens, damit müsste man rechnen. Vielleicht wäre das Geld, das man aus dem Reisverkauf dann auch bekommen würde. Wie siehst du es?
Ja, also ich habe ähnliche Zahlen hier stehen wie du. Ich hätte auch 90% Bock auf ihn. Ich glaube, das wäre ein richtig, richtig cooler Zocker. Kommt aus Kap Verde, der Mann. Hat auch echt Style mit der Frisur und allem. Ich glaube, das würde wieder so C. Roberto-Vibes irgendwie wecken, finde ich, im Volkspark. Und der Name Savinho klingt ja auch so ein bisschen brasilianisch, ne? Also es hätte so C. Roberto-Vibes. Das war so der HSV-Spieler meiner Kindheit, muss ich dazu sagen. Aber du sagst es schon, andere potente Vereine aus dem Ausland sind dran. Heute habe ich auch gelesen, dass Porto wohl auch angefragt haben soll. Die natürlich, portugiesische Liga ist ein ganz anderer Schnack als die belgische Liga. Die belgische Liga haben wir ja ganz schön gerantet. Die portugiesische wiederum ist eine Top-Liga in Europa. Mit Porto kannst du um die Meisterschaft mitspielen. Mit Porto kannst du weit im Europapokal kommen, theoretisch. Es könnte natürlich sein, dass er dann lieber sowas macht.
Ja, er ist in Portugal geboren sogar.
Ja, genau. Kap Verde ja auch eine alte Kolonie, glaube ich, von den Portugiesen.
Ja, könnte sein.
Genau. Und deswegen, ich könnte es auch verstehen, wenn er dahin geht, weil wenn du bei Porto gut zockst, ist dein nächster Schritt wahrscheinlich sowas wie Manchester United, während wenn du beim HSV gut zockst, dein nächster Schritt vielleicht erst eher sowas ist wie Bayer Leverkusen. So, um mal auf andere Transferpfade zu verweisen in dem Sinne. Deswegen habe ich auf Wahrscheinlichkeit habe ich 45%. Ich glaube, unter 50 hätte Bock. Wird vielleicht wirklich was dran sein, aber muss man mal schauen. Aber gut zu sehen, dass sie sich auf jeden Fall mit einem rechten Flügel beschäftigen, ehrlicherweise. Gerade weil wir, wie du schon sagst, nicht wissen, was mit Bakka ist. So, zweiter Name. Max Johnston habe ich heute noch mitgebracht. Rechtsverteidiger, Schotte, 21 Jahre alt, spielt bei Sturm Graz. Ich würde das gerne auch ganz kurz nutzen, wo der Name Graz fällt, um unser tiefes Mitgefühl auszudrücken. Für das, was in Graz passiert ist. Wir sind natürlich eigentlich nicht wirklich politisch hier als Fußball-Podcast, aber ich denke mal, so viel menschlichen Anstand gebührt sich da ganz kurz, das wenigstens einmal gesagt zu haben im Namen von unserem Podcast hier, unser tiefes Mitgefühl. Hätten einen Marktwert von 3,5 Millionen, hättest du Bock auf Max Johnston und hältst es für wahrscheinlich?
Ja, ich sage 85% Bock, einfach weil auf dieser Position ganz dringend jemanden brauchen. Und mir ist es da Stand jetzt auch erstmal, also vielleicht nicht egal, aber wenn da am Anfang der Saison nicht Mikkel Bronsies steht, bin ich schon mal dankbar. Also das, aber ich denke, dass Max Johnston, also das sollte man machen. Also scheint auch ein eher flinker Rechtsverteidiger zu sein. Schottischer Junioren-Nationalspieler, glaube ich auch. Und ja, ich habe von ihm bei Graz kein Spiel gesehen, aber ich denke, rein von den Stats her, die man auch nachlesen kann, wäre das auf jeden Fall eine Verstärkung. Und deswegen 85%. Und für wie wahrscheinlich halte ich das? Ich habe jetzt zuletzt nicht mehr so viel darüber gelesen. Deswegen sage ich mal 40, ja, aber 40%.
Ja, wir sind da sehr ähnlich wieder. Ich habe weniger Bock auf ihn, glaube ich, als du, weil ich nicht so ein ganz krasse Antipathie gegen Mikkel Bronsies schiebe, obwohl ich auch der Meinung bin, dass es nicht reicht für die Bundesliga. Ich habe 60% Bock und 40% Wahrscheinlichkeit. Warum die 40%? Du hast es gesagt, es gab diese starken Anfangsgerüchte. Jetzt ist es irgendwie gerade etwas erkaltet. Deswegen muss man mal gucken, ob es dieses Erkalten einfach bedeutet, es wurde sich gerade erstmal mit anderen Spielern befasst oder ob dieses Erkalten bedeutet, das Interesse ist einfach nicht mehr da. 3,5 Millionen sind ja auch schon ein stolzer Preis, den Graz da aufschlagt. Was ich an ihm mag, Geschwindigkeit, körperlicher Spieler. Was mir aber Sorgen macht, ehrlicherweise, Luft nach oben bei Flanken und auch nicht der überragendste Defensivspieler, weil er von einem Verein kommt mit Sturm Graz, die nicht so viel verteidigen müssen in der österreichischen Bundesliga. Und dort, wo sie es mussten, nämlich in der Champions League, sind sie sang- und klanglos untergegangen. Das muss man auch so sagen. Und ich habe einfach ein bisschen Angst, dass er Mikkel Bronsies mit ein bisschen besserer Defensivfähigkeit wird. Sag ich dir ehrlich, wie es ist. Deswegen, wenn es noch eine Alternative gäbe auf Rechtsverteidiger, die besser defensiv ist, würde ich mich, glaube ich, immer eher für die entscheiden als für Max Johnston. Weil ich einfach, wie gesagt, Schiss habe, dass ihm diese ganz krasse defensive Fähigkeit fehlt. Ehrlicherweise, die man als Rechtsverteidiger bei einem Aufsteiger einfach braucht. Da sind wir
ja,
beide
schon
uns,
sein.
Denke ich mal, einig.
Es ist Wahnsinn, wie wichtig diese Positionen sind, wie wichtig sie auch geworden sind im modernen Fußball. Und ich glaube, da muss man abwägen. Vielleicht ist er da auch nicht der, also sollte man nicht gleich den Erstbesten nehmen, aber im Vergleich zu dem, was wir da haben, wäre er, denke ich, dann doch immer noch eine Verstärkung. Auch weil man nicht weiß, wie belastbar Noah Katterbach sein wird.
Ja.
Der, ich glaube, den zweiten oder dritten Kreuzbandriss jetzt wegstecken musste. Aber auf dieser Position ja auch immer noch dem HSV gehört.
Ja, absolut. Und wir sind uns aber, denke ich mal, einig, auf Rechtsverteidiger muss was gemacht werden.
Ja.
Wir sind schon in der langen Nachspielzeit, aber wir haben heute einfach eine Folge wie bei der WM in Katar mit einer ellenlangen Nachspielzeit. Das ist jetzt einfach so. Ich habe nämlich noch ein kleines Entweder-Oder für dich. Einfach wegen den Gerüchten, die heute gedroppt sind. Ich weiß gar nicht, wie viel du auf Arbeit heute mitlesen konntest. Entweder ein Rayan Philipp für 2,5 Millionen oder ein Frigan für 10 Millionen. Beides wohl heißer werdende Gerüchte beim HSV.
Ja,
Was sagst du?
Auf jeden Fall den Philipp. Ich verstehe das mit
Ja.
dem Frigan nicht. Ich gucke mir
Nee.
das Portfolio an. Warum 10 Millionen? Also das, nee, würde ich jeden Tag mit Philipp gehen.
Und ich würde auch keine 10 Millionen wollen, dass der HSV für den bezahlt.
Nee, bitte
Also,
nicht.
also nee, nicht von Westerlo. Ehrlicherweise. Und das wäre wirtschaftlich für den Verein völlig illusorisch, 10 Millionen für den Spieler auf den Tisch zu legen. So, dafür hast du genug andere Baustellen im Kader und deswegen glaube ich auch, dass es, wenn Philipp wahrscheinlicher ist. Und ich bin mal ein bisschen offensiv und stelle mal eine These in den Raum. Falls wir Rayan Philipp holen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der in sehr vielen Spielen unser Startelf-Stürmer ist. Sag ich dir ehrlich, wie es ist. Einfach weil, so wie Braunschweig spielen musste in Liga 2, und so unsexy das jetzt klingen mag, für viele HSV-Fans da draußen, so werden wir spielen müssen in Liga 1 jetzt. Wir werden auf Konter gehen müssen, wir werden ein Umschaltspiel haben müssen, wir brauchen einen Stürmer, der einen Ball aus der Luft mit dem Fuß pflücken kann und Tempo hat, der Innenverteidiger bindet. Und das ist, glaube ich, eher ein Rayan Philipp als ein Robert Glatzel oder ein Davy Selke, oder wie siehst du das zum Abschluss?
Ja, absolut. Also habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ich würde mich wirklich freuen, wenn er kommen würde. Ist ein besonderer Spielertyp und würde ich auch mit der Spielidee mitgehen. Das hat er bewiesen, dass er das kann. Er hatte zwei Spiele gegen den HSV, drei Tore gemacht.
Ja.
Und ja, der weiß, wie man die ärgert, die eigentlich woanders sein wollen. Wäre gut, wenn man ihn jetzt vielleicht mal auf seiner Seite hätte.
Absolut. Absolut. So, dann gab es eine kleine Nachspielzeit bei dieser Folge, aber wir haben eine Halbzeit HSV zusammen wieder gehabt und wir bedanken uns fürs Zuhören an der Stelle, bedanken uns für alle, die unsere Debütfolge gehört haben, die jetzt auch diese Folge wieder hören. Danke für euer Feedback, finden wir sehr gut. Wir haben richtig Bock, das hier weiter mit euch aufzuziehen. Wir haben richtig Bock auf die Saison in der Bundesliga und ja, lasst gerne eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Hört beim nächsten Mal wieder rein. Und ja, mehr kann ich nicht sagen. Hast du noch was, Ben?
Wie immer, perfekte Schlussworte, habe ich nichts hinzuzufügen.
Jawohl. Dann war das eine Halbzeit HSV und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.